Hallo Marlene.
Hallo Max.
Herzlich willkommen zu Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
Eine weitere Episode. Wir haben jetzt die Episode, wo es um ein Thema geht, wo wir uns dem eigentlich jetzt in der Podcast-Episode gemeinsam annähern, um dann zu entscheiden, macht Sinn, da jemanden einzuladen, der von außen Perspektive einbringt.
Genau.
Und heute geht es um welches Thema?
Heute geht es um die Mediennutzung von ganz kleinen Kindern, also von 0 bis 6-Jährigen, also so bis zur Volksschulzeit, Kleinkinder, Vorschulkinder. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Episoden überwiegend mit älteren Kindern beschäftigt, die schon in der Schule waren, die noch älter sind. Und jetzt möchten wir uns mal den ganz Kleinen zuwenden, weil, also das darf man gar nicht unterschätzen, da wird die Medienzeit immer länger, dehnt sich immer alles ein bisschen aus. Die ganzen Empfehlungen dazu ändern sich auch laufend. Ja, finde ich sehr spannend, uns mal das anzuschauen. Und ja, natürlich auch aus meiner Sicht, also ich habe jetzt auch gerade, bin da mittendrin, also ich habe, meine Tochter ist jetzt 2 Jahre alt, die jüngste.
Das heißt, du hast sozusagen aus persönlicher Erfahrung und grundsätzlich ist es ja so, oder beim Herfahren heute habe ich mir noch gedacht, ich habe eine Podcast-Episode wieder von Cal Newport, dem amerikanischen Wissenschafts- oder Computerwissenschaftler, gehört, und wo es genau um diese Themen geht, bin ich von meinem Smartphone abhängig, ja, nein.
Mhm.
Und da ging es halt auch sozusagen genau um diese Themen. Sollen wir jetzt Social Media verbieten? Sollen wir es als sozusagen gefährliche Substanz behandeln und so weiter? Also das Smartphone als solches. Und interessanterweise kam mir da beim Autofahren, als ich das so gehört habe, der Gedanke, warum ist es eigentlich relevant, dass auf einmal von 0 bis 6 Jahren dieses Thema jetzt sozusagen überhaupt ein Thema ist?
Mhm.
Man würde sagen, naja, früher war es sozusagen, oder früher, oh Gott, wir müssen ein bisschen sozusagen jetzt aufpassen zu romantisieren, ja, früher.
Ja, früher war alles,
früher war alles, je mehr früher war alles gut, desto mehr sozusagen, ja, egal.
Nein, da wollen wir nicht hin.
Genau. Ich glaube aber, die eigentliche oder die Eingebung, die ich da hatte, war die Frage, die sich da ja stellt, ist, cui bono, ja, also wem bringt's was? Und interessanterweise würde ich dann sofort in meiner beruflichen Perspektive sagen, naja, es ist eine Zielgruppenerweiterung.
Ja.
Es ist ja sozusagen eine Möglichkeit, Wachstum zu erzeugen, wo ich im Prinzip schon ganz viele Leute auf so einem Gerät habe und mir die Frage stellen muss, aus Sicht der Plattformbetreiber, wen kann ich eigentlich noch erreichen, den ich bisher noch nicht erreicht habe. Und jetzt sind wir halt bei dem Thema, dass da eine aus meiner Sicht Zielgruppe angesprochen wird, wo ich glaube, besondere Schutzbedürfnisse gelten, weil es Voraussetzungen gibt, wo ich sagen würde, da ist es dann keine individuelle Diskussion mehr, macht es mich abhängig oder nicht, deshalb auch die Eingebung während dieser Folge, sondern eher, es gibt grundsätzliche Entwicklungsstadien im sozusagen Personwerden oder sozusagen Aufwachsen, wo ich glaube, dass ich völlig egal, wie ich vielleicht Voraussetzungen habe, körperliche Voraussetzungen, biologische Voraussetzungen und so weiter, ob ich dann eine Abhängigkeit entwickle in der Smartphone-Nutzung, das bei Kindern von, sagen wir mal, 0 bis 2 Jahren eine Sache ist, wo ich sagen würde, selbst bei 0 bis 6, bei 0 bis 10 Jahren wahrscheinlich.
Ja.
Da gibt es so viele Gemeinsamkeiten in der biologischen Entwicklung und in der Evolution von dem, was er Hirn durchlaufen muss, dass es überhaupt mal in der Lage ist zu entscheiden, kann ich jetzt das nutzen? Ist das jetzt was mir gut tut oder nicht? Dass ich glaube, dass da einfach ganz besondere Regeln herrschen müssen, wie ich mit dem Thema Smartphone und Bildschirme generell umgehe.
Ja.
Und das Interessante ist ja, ich kann mich hier aus meiner eigenen Kindheit erinnern, anekdotisch, bevor wir jetzt sozusagen in deine wieder sehr ausführlich vorbereitete Folge, also vielen
Natürlich.
Dank dafür.
Natürlich.
Also wirklich gut recherchiert, was du da vorbereitet hast, dass wir uns überhaupt unterhalten können. Also wirklich danke dafür.
Sehr gerne.
Wir waren als Familie in Italien, wo wir vielleicht so, keine Ahnung, zwischen 6 und 12 Jahren immer wieder in Italien waren, mein Bruder und ich. Und ich kann mich noch erinnern, und das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal in Italien war, in den Bars, wo die Bildschirme hängen, wo die Fußballspiele laufen oder Cartoons laufen. Bei uns lief immer Roadrunner und Coyote, dieser berühmte Warner Brothers Comic. Und es war faktisch unmöglich, in dieser Bar was anderes zu tun, als diesen Comic anzuschauen, während man, also es war Bar. Ich sage jetzt so, wir waren nicht mit 6 Jahren in einer Bar mit den Eltern, sondern wir waren.
Ja, in Italien ist es schnell mal eine Bar.
Genau, es ist so eine Bar, wo man draußen sitzt und es ist irgendwie gutes Lebensgefühl, man hat irgendwie Spaß und unterhält sich und lalala und so. Und die Erwachsenen, es ist alles sehr, die Kinder laufen auch da rum und sowas. Aber interessanterweise, ab dem Moment, wo in so einer Eisdiele ein Bildschirm hängt, gucken alle auf diesen Bildschirm.
Ja.
Und es ist wahnsinnig schwer, sich davon zu lösen, dass man dann eigentlich in eine andere Interaktion tritt, selbst mit jemandem, der direkt am Tisch sitzt. Ja. Es fällt mir hier zum Beispiel auch schon auf. Es ist wahnsinnig schwer, sich nicht die ganze Zeit eigentlich, wenn wir uns unterhalten, die Laptops vor uns haben, nicht ständig auf den Bildschirm zu gucken. Man muss sich immer wieder daran erinnern, ah, guck mal, wir reden ja miteinander. Mhm. Und jetzt haben wir halt diesen Effekt aus meiner Sicht halt übersetzt auf ein mobiles Gerät, wo dieser Effekt den ganzen Tag da ist, wo ich eigentlich die ganze Zeit Willenskraft aufbringen musste, mich davon wegzubringen. Und speziell bei den Kindern, die einfach diesen Kontext noch nicht kennen, von wie es anders sein könnte, ist es umso wichtiger, dass ich da konkrete Spielregeln schaffe, wie ich damit umgehe.
Ja.
Aber wollen wir vielleicht mal direkt reingehen in die Themen, die du mitgebracht hast. Mhm. Wir haben hier als ersten Punkt die WHO oder Empfehlungen, also sozusagen gibt es Institutionen, die Bildschirmzeiten empfehlen.
Ja, es gibt natürlich Empfehlungen für die Bildschirmzeit, weil, wie du vorher gesagt hast, Kinder sind natürlich, also da gerade in dem Alter, total abhängig von dem, was die Eltern entscheiden. Ist ja logisch, immer so ein 2-jähriges Kind natürlich, Klar. Also irgendwann geht es dann mal hin und nimmt sich das und will das schauen, weil halt teilweise auch schon so eine Sucht da ist. Aber also diese Empfehlungen richten sich natürlich ganz, ganz stark und sind auch echt wichtig an die Eltern. Und das wird, also was ich sehe, das wird natürlich auch immer wieder neu verhandelt. Also du merkst dann natürlich, das ändert sich alles. Es wird teilweise einfach intensiver und dann merkst du auch wieder, dass eine WHO oder eine Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das auch wieder dann ändern muss. Also jetzt gerade ist die Empfehlung von der WHO für Kinder von 0 bis 2 Jahren absolut gar keine Bildschirmzeit. Mhm. Ab 2 dann maximal 60 Minuten und was halt immer gesagt wird, immer in Begleitung.
60 Minuten pro Tag.
60 Minuten pro Tag,
ja. Wenn man es so liest, kommt einem eh schon viel vor, ne?
Ja, es kommt einem viel vor.
Und in der Realität ist es nicht so viel, wenn ich irgendwie Dinge neben den Kindern machen muss, wie kochen.
Na, du bist schnell mal.
Telefonieren.
Ja, aber das sollst du ja nicht, weil du sollst ja daneben sitzen.
Ah, du sollst daneben sitzen, du sollst gemeinsam gucken. Ja, okay.
Mhm. Was halt das Spannende ist, weil natürlich, also das ist ja eigentlich so gedacht, also oder so designt, also auch ganz viele Angebote, dass du einfach dein Kind davor parken kannst und dass du nebenbei was machst. Und das ist ja oft so die Vorstellung. Und ich finde es auch voll okay. Also das ist also wirklich überhaupt no.
Es ist eine Realität, die viele Eltern kennen, die erstens ökonomische Einflüsse hat, wo ich sage, hey, wenn beide arbeiten und gestresst sind und ich kann meine Kinder nur im Kopf setzen, während ich andere Dinge mache und dabei arbeiten gehen. Ich muss halt sozusagen da Beschäftigung schaffen und wenn das Dorf als solches in seiner Struktur mit allen Vor- und Nachteilen, die es hatte, aber einfach nicht mehr da ist, wo die Kinder alleine raus können oder irgendwas machen oder jemand anderer aufpasst, dann brauche ich irgendwie Beschäftigung für die Kinder, wenn ich andere Dinge mache.
Genau, aber in einer idealen Welt sitzt du neben deinem Kind, während es eine Serie schaut oder was konsumiert. Ja, also in Österreich ist die Empfehlung so ein bisschen abgewandelt, aber die orientieren sich auch an der WHO. Die sagen, Säuglinge bis 12 Monate, natürlich 0 Bildschirmzeit. Mhm. Bis 2 Jahre steht dann da wieder maximal 60 Minuten, auch in Begleitung. Und dann geht es auch so weiter, maximal 60 Minuten. Und in Deutschland sind sie ein bisschen strenger. Also da sagen sie bis 3 gar keine Medienzeit. 3 bis 6-Jährige sollen maximal 45 Minuten schauen und 6 bis 9-Jährige auch nur maximal 60 Minuten. Das habe ich dann ganz spannend gefunden.
Also interessant, wo der kulturelle Bruch herkommt, weil es ja doch sozusagen zwei sehr vergleichbare Länder sind. Weil es hier jetzt auch steht, Social Media Verbot. Das eine ist sozusagen Medienzeit, das andere ist ja die Qualität dieser Medienzeit. Mhm. Ja. Ist ja was anderes, wenn ich gemeinsam Film anschaue, dann drüber rede, als wenn ich sage, hier Kind, TikTok, viel Spaß. Unterscheiden diese Empfehlungen hinsichtlich der Qualität der Medienzeit oder wird das einfach über einen Kamm geschert und man sagt Medienzeit?
Also ich hätte jetzt nichts gefunden, dass da jetzt unterschieden wird. Ich glaube, da meint man einfach ganz klassisch die Bildschirmzeit. Das ist immer die große Frage, wie viel Bildschirmzeit. Es ist egal was, es ist, ob jetzt Tablet, Fernseher, Smartphone, das wird da nicht wirklich thematisiert.
Also die qualitative Einteilung ist, dein Kind glotzt auf dem Bildschirm.
Genau.
Was es da tut, ist mal unabhängig.
Das ist uns wurscht.
Also ist völlig egal. Komplett zweitrangig. Okay.
Ja.
Interessant auch, du hast Safer Internet dabei.
Mhm.
Befragung 400 Eltern. Wir haben schon mal ganz vor dem Vorgespräch kurz über das Thema Befragung geredet. Mhm. Was ist bei Safer Internet mit dieser Befragung? Was kam daraus?
Mhm. Das ist natürlich jetzt schon eine ältere Befragung. Und das sind für Österreich so diese, ja, eigentlich die einzigen Zahlen, die du für jetzt unter Sechsjährige hast, was die Bildschirmnutzung betrifft. Und das ist aus dem Jahr 2020. Jetzt haben wir 2026, also jetzt hat sich sicher einiges getan.
Mhm.
Aber damals war schon, und ich finde die Zahl wirklich spannend, 72% der 0- bis 6-Jährigen nutzen internetfähige Geräte zumindest gelegentlich.
Ja.
Also, ja, das ist, sind 72%, das ist nicht wenig, die eigentlich regelmäßig damals schon mit Geräten zu tun hatten.
Was heißt gelegentlich? Heißt so zweimal die Woche, dreimal die Woche? Weiß man auch nicht genau.
Weiß man auch nicht genau, ja. Na genau.
Aber ja. Also sozusagen, es ist krass. Es ist einfach, ja. Es ist also eine Mehrheit
ja.
der Kohorte.
Ja. Und das ist jetzt sicher auch mehr. Also aus Deutschland gibt es ein bisschen eine aktuellere Studie aus dem Jahr 2030. Da ist es auf jeden Fall mehr geworden. Dass vor allem auch, was haben wir da? Genau, da haben wir die Zeit. Also 67 Minuten pro Tag beschäftigen sich, das ist eigentlich blöd gesagt, 67 Minuten pro Tag sitzen Kinder vor einem Screen.
Mhm.
Ja, das.
Beim Thema Befragungen, wir haben ja vorher kurz drüber geredet. Das Interessante ist ja bei dem Thema Befragung, dass die Indirektheit der Methode oft bedeutet, dass es so ein verzerrtes Bild gibt zwischen der eigenen Beobachtung meiner Realität und dem, wie es tatsächlich ist. Es gibt da ein ganz gutes Buch dazu. Es heißt, hat auch so ein bisschen reißerischen Titel, der ein bisschen problematisch ist, aber es ist inhaltlich sehr, sehr sauber gearbeitet. Das heißt, Big Tech muss weg.
Mhm.
Und also große Leseempfehlung, weil es einfach sehr eindrücklich zeigt, wo wir, also wem wir da eigentlich unsere Aufmerksamkeit anvertrauen. Der Autor ist hat eine Digitalagentur und ich glaube, er ist Sozialpsychologe und er hat eine, anstatt Leute zu befragen, tatsächlich mal gemessen, wie sie die Zeit im Internet verbringen.
Mhm.
Und weil die Politikerinnen haben ja immer das Thema, sie kriegen Befragungen vorgelegt, Mediennutzung, was machen sie so im Alltag? Ja, ich höre Radio, ich schaue fern, ich lese Zeitung, ich informiere mich auf vielen verschiedenen Medien, ist meistens so die Antwort, die dann kommt. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute das glauben, dass sie das tun.
Ja.
Und er war da aber misstrauisch und hat sozusagen, ich glaube, 16.000 oder 60.000 Probandinnen, also ein großes Sample, über sehr lange Zeit, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber über sehr lange Zeit nicht nur beobachtet oder befragt, sondern getrackt, also wirklich beobachtet. Und der eindrücklichste Punkt dieser Untersuchung war der, wenn er dann die Achse herzeigt, wo er praktisch alle 16 Millionen Domains, die es damals gab in Deutschland, also alle .de-Domains, sind ungefähr 16 Millionen, auf die X-Achse gelegt hat und auf die Y-Achse die Zeit, die man auf diesen Domains verbringt. Und er hat dann gesagt, das ist sozusagen die Skala. Also man stellt sich vor, links auf dem Bild ist die Zeit, die Dauer, und rechts praktisch auf der X-Achse verteilt sind alle Domains, je nachdem. Und dann würde man erwarten, irgendwelche Grafiken rauskommen. Und dann klickt dann eine Folie weiter und dann zeigen die Leute auf und sagen, es ist nicht gegangen. Und er sagt, es ist schon gegangen, sie sehen es nur nicht. Weil sozusagen, ich glaube, es sind 100 Domains, also Amazon.de, Facebook.de, Instagram.de, all diese üblichen Verdächtigen, 99% der Zeit binden, die man im Internet verbringt.
Mhm.
Es ist praktisch, die Nutzungsdauer liegt an der Achse an. Deshalb sieht man es nicht.
Ja.
Und das war schon ganz schön erschreckend zu sehen.
Wären diese Personen befragt worden?
hätten sie gesagt, ja, ich mach, ja, genau, ich mach sozusagen, also ich schaue eben, ich tue auch ein bisschen ferngucken, ich lese auch viel Zeitung und
klar,
so. Das mag schon alles sein, dass das so ist, nur wenn man jetzt sagt, ja, wie viel Zeit verbringst du denn auf welchen Plattformen im Internet, würde man auch sagen, ja, ich arbeite Mail und dann mache ich dies und mache jenes und hin und her. Wenn man es dann wirklich trackt und beobachtet, kommt man drauf, hoppla. Und es gibt auch einen ganz guten Koeffizienten, den man immer wieder sich sozusagen in Erinnerung rufen kann. Das ist der Gini-Koeffizient, der misst im Prinzip ungleiche Verteilung oder Ungleichheit. Das gilt genauso für ökonomische Zusammenhänge.
Mhm.
Und der Gini-Koeffizient in dem Zusammenhang ist, wenn er null ist, ist sozusagen voller Wettbewerb, alle gleichberechtigt im totalen Wettbewerb um Ressourcen, also Aufmerksamkeit, Geld, was auch immer, Verteilung, Wohlstand. Und bei 1 ist es absolutes Monopol. Eine Firma kontrolliert alles. Oder ein Akteur kontrolliert alles. In dem Zusammenhang waren wir gleich bei 0,98 oder sowas.
Ja.
Also fast 1.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Akkumulation an Macht und an Bindung der Aufmerksamkeit in der Mediennutzung auf eine Art und Weise, die uns in der Befragung selbst nicht bewusst ist.
Ja.
Und die aber in der tatsächlichen Nutzung extrem davon abweicht.
Mhm.
Also nicht nur davon abweicht, sondern uns unbewusst davon abweicht. Also wir tun völlig andere Dinge, als uns selber bewusst sind. Und das ist auch das, was da unten steht.
Mhm.
Obwohl den meisten Eltern bewusst ist, dass da irgendwas nicht stimmen kann, die Hälfte der Eltern findet, Kinder sind zu lange an den Geräten, aber jeder Fünfte hat ein schlechtes Gewissen, Kind oft zu digital ruhig zu stellen. Also sozusagen das ist immer auch also Screens oft mit schlechtem Gewissen verbunden. Das Bewusstsein dafür, für dieses Problem ist da, aber das Verhalten ändert sich nicht.
Ja.
Und das ist auch was ich von mir selber kenne. Ich weiß die Dinge alle.
Ja, ja.
Alle. Ja.
Mhm.
Und trotzdem mache ich es auch nicht besser.
Mhm.
Schlechter in vielen, in eigentlich allen Fällen, die man so messen könnte, bin ich wahrscheinlich in der Nutzung tatsächlich problematischer unterwegs als die meisten anderen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, in der Beobachtung der Eltern plus gleichzeitig mit dem, dass dein Kind in dieser sehr empfindlichen Phase der Entwicklung du auch noch konfrontiert bist mit einer Befragung, was machst du da? Da kommen schon ziemlich viele Komponenten zusammen, wo ich glaube, dass da
Probleme entstehen. Ja, ist natürlich auch das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Also wenn du da jetzt angerufen wirst und dann wirst du gefragt, wie viel Zeit verbringt dein Kind vor dem Bildschirm? Dann sag ich, ja, nein, nicht so viel, also ein bisschen.
Ja, bestimmt, ja. Voller Disclaimer, wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, Safer Internet hätte da irgendwie eine unsaubere Studie gemacht.
Nein,
überhaupt nicht. Es ist eine methodische Kritik der Befragung im Zusammenhang mit der Nutzung von Dingen, die so weit ins Unterbewusste oder sozusagen in dieses passive, in den passiven Teil oder in diesen Stammhirnteil eingreifen, wo mir diese eigene Beobachtungsgabe dann flöten geht.
Ich meine, deswegen ist ja auch, ich finde das generell auch immer, also letztens auch wieder eine Diskussion angeschaut, wo dann die Teilnehmer am Anfang gefragt wurden, wie viel Bildschirmzeit habt ihr, liest das mal von eurem Handy ab.
Mhm.
Und ich bin dann auch immer so, oh wow, die haben das jetzt einfach vorgelesen, 6 Stunden, 8 Stunden und denken so, na, die trauen sich was.
Ja.
Weil das ist auch sowas, also keine Ahnung, also meine Bildschirmzeit, also ich muss zugeben, meine Bildschirmzeit ist jetzt, das ist jetzt nicht so Kamera. Ja,
wie viel Bildschirmzeit hast du denn, Marlene? Magst du mal vorlesen?
Ich weiß nicht, es sind pro Woche immer so 3 Stunden oder so.
Das ist ja eh human im Vergleich.
Ja, eben. Deswegen meine ich. Also deswegen, das hat mir dann als ich das gehört habe, so 6 Stunden, 8 Stunden.
Ja.
Und dann bin ich mir gleich, ja, aber ich arbeite natürlich mit dem Smartphone. Ja, eh. Aber ich finde das dann trotzdem auch, also das so zu sagen, weil das ist mir teilweise, ich schaue das ja selber oft gern nicht an, meine Bildschirmzeit. Also es ist mir dann oft so, ich mir denke so.
Jetzt bist aber du in einem Bereich unterwegs, wo man sagt, es ist noch vertretbar in einer modernen Welt. Wenn ich jetzt sage, meine Bildschirmzeit, die würde schon an, wir haben jetzt ja deshalb auch Handy gewechselt. Das heißt, ich habe mittlerweile ein Gerät, wo es theoretisch gesperrt sein sollte, all diese Themen. Und trotzdem ist es mir gelungen, es da auch wieder zu entsperren. Also das heißt, all diese Dinge, ich meine, ich bin jetzt sicher so ein besonderer Fall, was die Mediennutzung angeht. Grundsätzlich, ich habe, glaube ich, recht viel biologische Marker, die sagen würden, Achtung, hier, bei dem müsst ihr aufpassen, was
da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen.
Substanzen angeht oder Sachen angeht,
ja.
Aber es ist total interessant, dass dieses schlechte Gewissen in der eigenen Nutzung dann da ganz stark auch selbst bei der eigenen im Zusammenhang dann aufkommt. Und wenn es um die Kinder geht, dann ja, naja.
Ja. Naja.
Genau. Gut, aber gehen wir mal weiter in den Punkten. Was sagt die? Wir haben doch was vergessen. Nutzungszahlen in Deutschland, die haben wir drin. Interessant war auch die Tonibox. Ja. Weil es soll ja nicht nur um Smartphone gehen, es gibt ja auch andere Themen.
Tonibox, auch ein Medium, das ist ja, also das vergisst man oft so, das ist ja Hörspiele. Immer früher war es ja dann immer mit den Kassetten und so, das ist ja auch teilweise stundenlang hat man Kassetten gehört. Jetzt ist es die Tonibox. Zur Tonibox, eben dann gestern, als ich dann das eben gelesen habe, dass die Tonibox das Buch überholt hat in der täglichen Mediennutzung, zwar ganz gering, 38 Minuten, während das Buch 37 Minuten genutzt wird. Auch eine Zahl, wo man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen müsste dann. Aber immer dann geschaut, weil die Tonibox ist, glaube ich, auch sowas, das wird oft sehr, sehr unkritisch einfach auch, glaube ich, eingesetzt. Also da hast du deine Tonibox, das ist hier Hörspul, da setzt du den rauf. Aber es gibt schon auch jetzt erste Zahlen dazu, dass Kinder schon auch mit der Tonibox teilweise auch in diese Starre reinkommen, die man halt oft nur von Screenzeit kennt.
Kann ich anekdotisch auch bestätigen. Ja. Wir sind, also meine beide Kinder haben eine Tonibox und ich glaube auch, dass dieses Thema Bilder, selbst wenn es Hörbilder sind oder Kopfbilder sind, dass es eher da um so Vorstellungen, Geschichten natürlich. Geschichten sind ein starkes Vehikel für Ideologien und für sozusagen für Informationen und auch Merkfähigkeit von Informationen. Nicht umsonst sozusagen bleiben gewisse Geschichten über die Zeit präsent auf eine Art und Weise, die sehr viel auch mit Aufmerksamkeitsbindung, Machtvermittlung, Ideologievermittlung und so zu tun haben.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses Prinzip, dass ein Hörspiel vorlegen und alles ist gut, genauso an die Grenzen stößt, wenn es einfach zu viel wird und in der Nutzung zu intensiv wird. Und das kann ich bestätigen, was du erzählst. Diese Starre, die da entsteht, im Sinne von dieser Fixiertheit auf so eine gedankliche Welt, die da entsteht im Kopf, die ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie qualitativ anders ist, aber sie ist auf jeden Fall da in einer Form, wie ich sie sonst nur vom Smartphone kenne, wenn es um Hörspiele generell geht. Nicht nur Tonibox. Also da muss man fairerweise sagen, es hat nichts mit der Tonibox per se zu tun.
Ja, Hörspiele. Ja.
Was die Tonibox natürlich erleichtert hat, dass die Kinder selber schneller und einfacher Zugang zu mehr Hörspielen und mehr Angebot haben. In dem Moment, wo ich diese Figuren im Kinderzimmer habe ich die auch als sehr kleines Kind sehr einfach verständlich, stell dieses Figur da drauf und dann spielst du das Hörspiel ab.
Ja.
Sehr, sehr gut, aber es geht auch da ganz stark um das Thema, wie viel, in welchem Kontext, wann, was sind das für Geschichten, also all diese Themen, die eigentlich wieder auf dem Punkt sind, wo ich sage, ich müsste mich inhaltlich damit beschäftigen und auseinandersetzen, ich müsste es eigentlich alles vorhören und da komme ich wieder an eine ökonomische und einfach physikalische Grenze, dass einfach der Tag nicht so viele Stunden hat, wie ich das machen könnte.
Ja. Na, wie denn auch?
Bilderbücher, hören, Smartphone gefahren. Da ist auch noch ein Punkt, wo du vielleicht drauf eingehen kannst. 58% finden nichts für Kinder. Was ist damit gemeint?
Ja, da müsste ich jetzt selber nochmal nachlesen.
Okay, das tun wir einfach dann. Das werden wir jetzt geflissentlich ignorieren.
Das ignorieren wir jetzt. Da muss ich beim zweiten Dokument nachschauen, aber es dauert zu lang jetzt.
Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Was sagt die Forschung? Effekte messbar, aber klein.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch immer spannend. Das ist ja generell bei Smartphones, das haben wir auch immer schon besprochen, es ist nicht nur die Bildschirmzeit.
Natürlich, ja.
Also wenn ich jetzt sage, die Kinder haben jetzt mehr Bildschirmzeit und deswegen ist jetzt die Sprache, das Sprachvermögen schlechter. Das kann man so nicht sagen. Also da spielen einfach auch noch ganz viele andere Faktoren eine große Rolle.
Also könnte man wieder den Klassiker bringen und sagen, es korreliert, aber es ist nicht kausal.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, genau, also so eine Studie aus Kanada hat daraus gefunden. Natürlich, ja, Kinder haben mehr Bildschirmzeit und sie haben teilweise auch schlechtere Werte, was Sprache, Sozialkompetenz und Motorik betrifft. Aber wir leben auch in Zeiten, wo ja das Einkommen weniger wird, wo alles teurer wird. Die Bildung der Eltern zählt rein, Schlaf zählt rein. Also das sind ganz viele Faktoren, die man da auch mitdenken muss, wenn man jetzt sagt, puh, jetzt schaut schlecht aus mit der Sprache, jetzt schaut schlecht aus mit der Sozialkompetenz.
Die vor allem auch entscheidend sind die Marker, die ich messe. Also was messe ich eigentlich? Zum Beispiel es gibt ja auch sozusagen das, was jetzt auch im Internet ganz viel herumgeistert, dass zum ersten Mal in Zeit Geschichte der Messung der IQ statistisch über die Bevölkerung sinkt.
Ja.
Das war noch nie der Fall.
Ja.
Und natürlich wäre es sozusagen jetzt, natürlich kann man sagen, klar, hat sicher Zusammenhänge mit dem Thema Smartphone, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, es ist nicht ausschließlich. Es geht auch viel um das Thema Ökonomie im weitesten Sinne. Also was ist dein Einkommenslevel? Was ist deine wirtschaftliche Realität? Bist du den ganzen Tag am Struggeln, dass du überhaupt ends meet machst, also praktisch den Alltag leisten kannst?
Ja.
Dass du dann im Prinzip die Mediennutzung sehr anders ausschaut bei deinen Kindern, als das ausschaut, wenn du sozusagen Akademiker-Vergangenheit studiert hast, vielleicht irgendwie das nötige Einkommen hast, also wirtschaftlich und sozial völlig abgesichert bist und die Ressourcen und die Zeit dafür hast, dich um deine Kinder in der Form zu kümmern.
Ja.
Natürlich hat das einen Einfluss. Ja?
Mhm.
Und damit will ich jetzt weder sagen, dass das eine besser als das andere ist. Es wäre sozusagen eigentlich wünschenswert, wenn wir es ist natürlich das eine besser als das andere, weil ich jedem Elternteil von ganzem Herzen gönne, dass es die Ressourcen hat, sich um seine Kinder zu kümmern auf Art und Weise. Die Realität ist aber andere.
Ja.
Und das ist was, wo eigentlich sozusagen diese Komponenten, die damit reinspielen, viel, viel größer sind und viel, viel komplexer sind.
Ja.
Und am Ende vom Tag ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Und solchen Themen zu tun haben. Also muss man immer auch im Hinterkopf behalten.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es gibt die Zusammenhänge.
Mhm.
Und für alle die Möglichkeit in der Hand haben, etwas zu tun, gibt es dort Dinge, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel Thema Laptop und Schulen, glaube ich, ist da der Zusammenhang ganz gut herstellbar. Kinder unter 2 können Infos von 2D-Bildschirmen kaum auf die 3D-Realität übertragen. Also es müsste ja eigentlich dann sein, dass die Alarmglocken im Bildungssystem läuten und sagen, Moment mal, was tun wir da eigentlich mit Laptops und Tablets und so zum Lernen in einer Zeit, wo ich sage, gut, jetzt Zweijährige muss man auch sagen, unter Zweijährige, da ist es noch kein Thema, zum Glück.
Mhm.
Aber
so natürlich jetzt auch vielleicht in deinem Umfeld. Also es ist schon auch unter Zweijährige, also es gibt gerade in so Märkten wie China, Indien, USA mittlerweile auch schon sehr viele Apps, die teilweise auch für unter Einjährige sind, also so ab 6 Monaten, wo du einfach so eine Art Ruhigstellen.
Digital das, Pacifier.
Genau, die einfach also so designt wurden, dass du genau dein Kind einfach ruhig stellst. Also das ist auch gar nicht zu unterschätzen. Das ist schon ein Riesenmarkt jetzt dann auch, der da. Du hast ja vorher das angesprochen, Zielgruppe. Ja, es ist wirklich eine Zielgruppe. Also es ist eben in der EdTech-Branche, also in dieser Educational Technology-Branche, sind Kinder unter 6 Jahren eine Zielgruppe.
Wow.
Ja.
Anekdotisch dazu, was krasses ist, was ich auf einem Flughafen mal bemerkt habe, ist oder beobachtet habe. Ich war beruflich unterwegs mit einem Kollegen und da war Mama mit ihrem Kind und das Kind sozusagen ist mit uns mitgeflogen und es war wirklich zu beobachten, dass es im Flugzeug das Kind, ja, das ist total arm, das hat mir wirklich leid getan. Es war echt, dass mir das Herz zerbrochen dabei, aber das Kind konnte nur ruhig sein mit dem Bildschirm davor. Es waren 6 Stunden Flug. Und ich habe es einfach sozusagen, die saßen neben uns und es war jetzt natürlich auch nur eine Beobachtung und so, aber das war einfach krass, das mit zu beobachten.
Ja.
Und interessanterweise beim Rückflug war es so, dass mit einem anderen eine ähnliche Beobachtung, ein anderes Kind, was tatsächlich mit einem Smartphone in der Hand am Flughafen selbst herumgegangen ist, mit ungefähr dem 10 Zentimeter vorm Gesicht. Und die Mutter musste das Kind sozusagen immer wieder in die Richtung drehen, dass es am Flughafen gehen kann, sozusagen, und nicht irgendwo dagegen rennt.
Ja.
Also das ist einfach die Realität von vielen Eltern, wo einfach da die Nutzung aus meiner Sicht einfach, aus welchen Gründen auch immer, unkritisch ist. Berechtigt wie unberechtigt, ja.
Ja.
Und das wäre echt einfach es macht was mit einem, wenn man das, also mit mir hat es was irgendwie. Und natürlich mische ich mich nicht ein. Ich gehe natürlich nirgendwo hin und sage dann einfach, hey, Moment mal, das
ist aber ungesund.
Auf keinen Fall. Es käme niemals in den Sinn, weil ich mir denke, ich weiß genau, was es sozusagen, also ich finde es ein ganz schwieriges Thema, sich da einzumischen, weil ich selbst genug Erfahrungen gemacht habe mit den Kindern, wo ich mal gedacht habe, im Nachhinein, von außen schaut es einfach aus, als wenn du der furchtbarste Vater der Welt wärst, so ungefähr. Und sozusagen deswegen halte ich mir das sehr zurück mit einer Meinung über, oder ich versuche mich in vielerlei Hinsicht, so gut es geht, zurückzuhalten mit einer Meinung, was machen, wie kommt jetzt jemand in seine Situation, dass das dann, das Kind einfach mit dem Smartphone am Flughafen, Moment, du weißt nicht, was vorher passiert ist, aber trotzdem, du siehst es und es tut was mit dir auf eine Art und Weise, die echt schwer zu beschreiben ist, weil man das Gefühl hat, so, ja, es tut einem das Kind einfach leid. Ja. Und weil man einfach weiß, oh mein Gott, was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Und das ist vielleicht auch der nächste Punkt, der da steht, die Verdrängungshypothese. Die Kernthese, die da steht, ist, nicht der Bildschirm selbst schadet, sondern er verdrängt echte Interaktion, Bewegung, freies Spiel. Also sozusagen Korrelation, Kausalität. Ist es nicht klar, ist es kausal verursacht dadurch oder ist es einfach, weil durch die Nutzung und durch die Aufmerksamkeitsoptimierung zu wenig Zeit für andere Dinge da ist?
Genau, das ist halt so dieses große Problem. Es wird dann einfach auch weniger gesprochen. Es findet einfach diese Interaktion nicht statt. Es ist gerade auch, also gerade die Entwicklung, gerade auch in den ersten Jahren, so von 0 bis 3, du lernst ja nie wieder so viel wie in dieser Zeit. Und Lernen ist ja auch was Soziales. Also du lernst ja auch einfach voneinander und du lernst natürlich auch von deinen Eltern und es geht um diese Interaktion, es geht um dieses Anschauen, diese Rückmeldung, die ich bekomme. Also das ist ja so ein Geschenk, das zu lernen, so diese andere zu entschlüsseln oder schauen, wie reagiert die Person jetzt drauf, was sagt sie darauf? Und es ist immer dieses Ping-Pong. Es bringt ja jetzt auch nicht nur irgendwie was, ich spreche eh viel mit meinem Kind, aber es geht auch wirklich so dieses Ping-Pong, hin und her. Wir treten in einen Dialog. Und das ist dann weg. Deswegen wird natürlich auch empfohlen, wenn du diese Bildschirmzeit hast, dann setz dich daneben und sprich mit deinem Kind drüber.
Ja. Interessant ist auch, was mir da einfällt, ist das Thema stillende Mütter, die, und auch, wie gesagt, hier erstmal als Mann, zweitens mal von so, also in dem Kontext, ich halte mich mit einer Meinung über das komplett zurück, ja, weil ich da, also, ja.
Nein, sag.
Aber auch da, das Kind, wenn du dein Kind stillst, such das Kind während dem Stillen den Augenkontakt.
Ja.
Und wie gesagt, Erschöpfung, Schlafmangel, einfach die Themen. Ich habe an all die Rollen, Anforderungen, die an mich gestellt werden, keinen Bock. Ich nehme jetzt einfach mein Smartphone in die Hand und schaue mir jetzt irgendwas an, weil ich es einfach nicht... Völlig, völlig verständlich. Ja. Aber es passiert einfach was in diesem, dass dieses Smartphone die eigentliche Bindung mit deinem Kind unterbricht auf Art und Weise. Oder sozusagen dem einfach... Kopf hoch heißt ja auch deshalb, weil wir sollen den Kopf hoch und uns anschauen und so. Es fällt mir jetzt, ich merke es immer wieder mal, wenn wir uns anschauen, es fällt mir wahnsinnig schwer, sozusagen da zu bleiben, weil es immer auch um das geht, zu gucken. Also es war eine völlig unnatürliche Art zu reden eigentlich und das ist aber mittlerweile der Alltag geworden.
Ja,
einfach.
Ja.
Jetzt gibt es aber wichtige Ausnahmen, die du da noch recherchiert hast. Der interaktive Videochat mit echten Personen und das Co-Viewing. Magst du da noch kurz was dazu sagen?
Genau. Ja, das ist auch, also diese weil es ja dann auch oft heißt, ja, oh mein Gott, ist das denn auch schlimm, wenn mein Kind dann zum Beispiel mit den Großeltern telefoniert, FaceTime, was auch immer. Und das ist dann schon was anderes. Also da gibt es auch, das habe ich total spannend gefunden, das nennt sich Videodefizitphänomen. Also dass zum Beispiel eben Kinder das nicht so, von was sie auf 2D-Bildschirmen sehen, können sie nicht auf die Realität übertragen. Also da hat es eine Studie gegeben, wo du die Kinder haben sich ein Video angeschaut, wo eine Person in einem Raum was versteckt hat. Und die Kinder konnten dieses Teil, was da versteckt wurde, dann nicht finden, wenn sie es auf dem Bildschirm vorher angeschaut haben. Dann haben sie das Gleiche nochmal durch ein Fenster angeschaut. Also sie haben in diesen Raum reingeschaut, die Person hat das versteckt und die Kinder haben das dann gefunden. Also es ist einfach dieses Reale, diese Interaktion, dieses auch hin und wieder mal ein Blickkontakt.
Ja, vor allem die Abstraktionsfähigkeit zu sagen, genau, von diesem Ding ist es ein Bildnis einer Realität, die da woanders stattfindet. Ja. Diese Verknüpfung wird offensichtlich in dem Alter nicht gemacht.
Na? Und das funktioniert aber mit Videochats, hat man dann rausgefunden. Man muss auch dazu sagen, also dieses Videodefizitphänomen, man hat dann, diese Studie wollte man nochmal replizieren, das konnte man nicht mehr. Aber da ist auch die Vermutung, dass das jetzt einfach schon so ist, dass die Kindertechnologie jetzt schon als so relevant annehmen und bedeutsam, dass sie das auch jetzt besser übertragen können.
Also Moment, jetzt die zweiten Mal haben die Kinder dann sozusagen das gekonnt.
Ja.
Das heißt es, sie haben es gelernt.
Ja.
Also eigentlich ist es eine Kulturtechnik geworden, auf diesen Bildschirm zu gucken.
Ja.
Das ist aber krass. Also das
ist voll spannend gefunden, weil das ist, ja.
Also das heißt, okay, es war nicht replizierbar, weil sich im Prinzip die Kinder doch orientieren konnten.
Ja.
Wow.
Mhm.
Mhm.
Genau.
Okay, also sozusagen es entspricht ja im Prinzip gegen die These, dass es biologisch nicht veränderbar wäre, dass ich das sozusagen möglichst oder früh lernen könnte. Die Frage ist dann immer, und das ist jetzt, glaube ich, auch der Schlüssel, was will ich von diesem Lernmechanismus haben? Passiver Konsum versus begleitete interaktive Nutzung.
Mhm.
Also was stelle ich eigentlich?
Ja,
wobei in dem Fall würde man ja auch sagen, eigentlich, ist ja das keine passive Nutzung. Wenn ich mir das anschaue und dann selber ein Ding finden muss in dem Raum, würde ich ja behaupten, naja gut, solange das in dem Zusammenhang...
du hast eine Aufgabe bekommen.
Genau, du hast eine Aufgabe gekriegt und löst die mal so. Genau. Ist doch kann ein Spiel sein einfach. Ja.
Ja.
Spricht ja eigentlich nichts dagegen, wenn man das lernt in dem Zusammenhang.
Ja.
Solange es halt nicht auf TikTok steht.
Genau. Ja.
Ja, krass.
Ja, voll.
Was sind denn jetzt so Themen, wo ich als Eltern sensibel sein muss dafür und sagen kann, Moment mal, jetzt ist ihr jetzt Achtung.
Mhm.
So Marker, Indikatoren, Dinge, die ich beobachten muss.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil es wird immer von diesem Einfrieren gesprochen vor dem Display. Das ist zum Beispiel was ich von meinen Kindern tatsächlich nicht kenne. Also die sind immer ansprechbar, immer, also habe ich nie so erlebt, dass die jetzt irgendwie davor setzen, Mund offen und dahin starren. Zum Glück, weil das ist wirklich, also wenn deine Kinder vor dem Display einfrieren, dann ist es nicht, weil die jetzt super konzentriert sind, sondern weil sie eigentlich fast hypnotisiert sind. Ja. Und natürlich danach, überleg mal, du schaltest das aus. Das ist ja schon so eine Wahrnehmung, oder? Ich glaube, die kennen alle Eltern. Das ist irgendwie so, jetzt hat es, glaube ich, zu viel geschaut. Und das merkst du dann so, sie sind reizbarer. Es kommen dann Wutanfälle, gerade wenn du ausschaltest, musst diskutieren. Da gibt es zum Beispiel auch, habe ich auch nachgelesen, eine ganze Reddit-Community zu diesem Cocomelon. Kennst du dieses Cocomelon?
Nein, sag mal, was?
Ja, es ist so eine Netflix-Serie, wo so ein kleines Baby in seinem Alltag begleitet wird.
Mhm.
Also Zeichentrick, so total, die Köpfe sind so übergroß, also richtig ausgerichtet so auf kleine Kinder, dass die das einfach mit so einem ganzen, so Neonfarben, hoher Kontrast und die singen dann auch zwischendurch immer wieder. Und eben in dieser Reddit-Community wird wirklich besprochen, also auch schon bei ganz Kleinen so, ja, was soll ich machen mit meinem einjährigen Kind? Es dreht total durch, wenn ich Cocomelon ausschalte. Und das, dann hat man sich ja auch mal Cocomelon genauer angeschaut. Und das ist ja wirklich so, also das ist eben der Vorwurf an die Serie, an die Macher der Serie, dass das wirklich so designt wurde, dass es Kinder süchtig macht.
Mhm.
Also sie schauen sich einfach genau an, wie reagieren Kinder auf dem Bildschirm. Ah, okay, na, dann muss ich jetzt vielleicht den Schnitt ein bisschen schneller machen. Ah, dann muss ich das jetzt vielleicht ein bisschen
auch Proportionen wahrscheinlich, machen. Wenn du sagst, große Köpfe, Augen groß.
Und das ist wirklich auch so ein ganz eindeutiges Zeichen, wenn dein Kind beim Ausschalten dann diesen Wutanfall hat, also so sagen es eben die ExpertInnen, dann war es zu viel.
Ich meine, den kenne ich ja von mir selber auch. Nur äußert sich der nicht in dem, dass ich irgendwen anschreie, wenn ich Instagram ausmache, sondern ich schmeiße mich am Boden und schreie irgendwen an. Nee, aber ich kenne es von mir selber auch. Es ist also dieses hypnotisierte Starren, das habe ich also das würde ich ja sagen, ist eigentlich mittlerweile, wenn ich so in diese Rabbit Holes abtauche auf Instagram, dann ist es ja im Prinzip eigentlich, würde ich sagen, Großteil meiner Nutzung auf Instagram und auf Social Media. dieser Sog, der da entsteht, wo man einfach, ich finde, ein guter Indikator ist auch für Erwachsene, wenn ich mir die Frage stelle, wo würde ich den Unterschied machen zwischen, habe ich was aktiv gesehen oder habe ich was passiv konsumiert, kannst du dich erinnern? Und in den meisten Fällen würde ich sagen, wenn ich auf Instagram eine Stunde rumgehangen bin, kann ich mich an genau gar nichts erinnern. Na. Es ist so Kurzvideo, 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 Kurzvideo und ich kann vielleicht noch mir drei bis fünf, wenn ich mich ganz viel anstrenge, in Erinnerung rufen.
Ja.
Aber sozusagen ganz was anderes, wenn ich mir sage, okay, ich beschäftige mich mit einem Thema und schaue mal eine halbe Stunde YouTube-Video an, wo es um ein spezifisches Thema geht, aus verschiedenen Blickwinkeln, aber halt thematisch der Zusammenhang da ist.
Ja, man könnte meinen, dass wenn du da drauf starrst und so, dass das eine Art von Konzentration ist und dass du da dabei bist. Aber es ist wirklich eigentlich ein Warnsignal. Ja. Ja.
Es ist eigentlich Hypnose, ist im Prinzip ein ganz guter Vergleich. Ja. Jetzt haben wir ganz ein wichtiges Thema auch nochmal, dieses Thema Elementarpädagoginnen. Dein Hintergrund, du bist ausgebildete Elementarpädagogin.
Mhm.
Und du kriegst aber noch von Kolleginnen aus dem Alltag berichtet. Was sind so die Beobachtungen in dem Zusammenhang?
Ja, genau. Also ich bin ausgebildete Elementarpädagogin. Das ist schon eine Weile her. Bei uns war tatsächlich in der Ausbildung, Medien war schon ein Thema, aber noch ganz anders. Also wirklich so begleitete Nutzung. Da gab es auch so die ersten Studien, kann ich mich erinnern, ein Matura-Thema von mir, wo in Linz in einem Kindergarten das getestet wurde. Da wurde ein iMac hingestellt und die Kinder durften dann da was dran machen. Und das waren total positive Effekte. Also schöne Studie, es war Schönes rausgekommen. Jetzt bin ich ja eben schon länger daraus, aber ich habe noch alte Kolleginnen, die eben immer noch im Kindergarten sind und ich habe jetzt angerufen als Vorbereitung jetzt für diese Folge und gefragt, was beobachtet ihr so in den letzten Jahren eigentlich? Verändert sich da was? Und ich habe ehrlich gesagt nicht so stark damit gerechnet, aber es war wirklich jeder zuvor gehört, ja, es ist ein Wahnsinn. Also es ist so, zum Beispiel hat mir eine berichtet, dieses Freispiel, das ist gerade im Kindergarten total wichtig, dass Kinder einfach in Puppenecken, in Bauecken und so weiter frei spielen. Und da ist rausgekommen, die Kinder spielen nicht mehr richtig. Mhm. Also das ist irgendwie, die tun sich total schwer in einer Bauecke, die brauchen immer viel mehr Anleitung. So, jetzt mach doch was, bau dann zu oder irgendwas. Also das ist nicht mehr so dieses ich gehe da jetzt rein und lass meine Fantasie jetzt freien Lauf und spiel was. Ja, ich meine, es ist alles Alltagsbeobachtungen natürlich. Also das ist jetzt einfach nur diese Berichte, was die jetzt aus ihrem Alltag so berichten. Dann auch total erschreckend, also gerade dieses Squid Game im Kindergarten wird...
Squid Game im Kindergarten?
Wird nachgespielt.
Squid Game?
Ja.
Die Netflix-Serie?
Ja. 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 Dann.
Okay, muss man dazu sagen, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Serie, da geht es um so Challenges, wo Leute sterben dabei.
Genau, ja. Ja. Wird immer früher konsumiert. Also, inwiefern die das jetzt wirklich dann konsumieren oder es einfach nur von älteren Geschwistern mitkriegen oder so aus Erzählungen. Aber trotzdem, es wird nachgespielt. Also, die kennen die Figuren, die kennen die Spiele. Das ist so, es ist einfach Thema. Also, das ist wirklich erschreckend. Auch noch eine Sache, die ich auch ganz spannend gefunden habe, dass die zu teilweise auch Geräusche aus den Serien die Sprache ersetzen. Mhm. Also da hat mir eine Freundin berichtet, dass die Kinder teilweise ja nur mehr so in diesem so miteinander spielen. Also irgendwas, es werden nur mehr irgendwelche Geräusche hin und her geballert, aus irgendeinem, weiß nicht, aus Paw Patrol, whatever, was du da halt.
Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese Onomatopoetik, also dieses Simulieren von Zusammenhängen das habe ich als Kind auch schon. Wir haben das auch. Wobei, man muss sagen, klar, wir haben es auch es ist schwer zu entfisseln, wo es herkam und so, aber wir hatten auch Kontakt mit Star Wars, wahrscheinlich viel zu früh, als wir es haben sollten. Genau. Ja, also es gibt so ikonische Geräusche, wo ich sagen würde, ja, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht kamen sie bei uns auch schon von den Medien. Ja. Aber krass ist also auch dieser Zusammenhang, Kinder spielen nicht mehr richtig. Man sieht ja auch ein Spielzeug. sozusagen, wenn früher Lego als Lego verkauft worden ist, um eigene Welten zu bauen, geht es jetzt ganz vermehrt um Franchises, wo ich sage, da ist Star Wars, da ist das. Also sozusagen dieses Vorbauen von Welten ist natürlich auch ein ökonomischer Effekt, wo ich sagen kann, naja, da habe ich halt einfach sozusagen Geld damit zu verdienen und sehr viele Lizenzmodelle und sehr viele Markenrechte und solche Sachen. Und Fantasie als solche ist ja Kompetenz, die ich tatsächlich entwickeln kann, pflegen kann und die wirklich auch was ist, was sich halt nicht in Zahlen fassen lässt. Und wenn man aber sieht, dass die Art von Kreativität, die heute gefördert wird, speziell auf Instagram, immer ökonomische Komponente hat, auf eine Art und Weise, die deutlich stärker ist. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Kunst nie ökonomische Komponente hat, hat sie immer gehabt und auch Kreativität, aber die Art und Weise, wie sie zusammenhängt, ist deutlich, deutlich stärker auf Plattformen, wo es um Monetarisierung von Aufmerksamkeit geht. Und das überträgt sich jetzt, also die Hypothese wäre, oder sagen wir mal, die These dazu wäre, diese weniger und Fantasie ist das, weil die Welten einfach ausgeprägter von vornherein bei den Kindern ankommen.
Ja.
Und deutlich skalierter, weil einfach mehr im Hintergrund schon andere Absichten dahinter sind, als zu sagen, Kinder Fantasie zu fördern, zu sagen, hey, guck mal Eltern, hier ist Star Wars, was deine Kinder lieben und so. Also immer auch in diese ökonomischen Realität Spiel eingebettet ist, was sich dann eben immer weniger frei entwickeln kann auf Art und Weise, die vielleicht völlig neue Denkmuster irgendwie fördert.
Und es ist auch immer mehr Thema, hat mir auch eine berichtet, also sowas wie die ganzen Paw Patrol Figuren oder eben auch Elsa und so weiter, das ist permanent Thema, es wird permanent besprochen. Also Kinder natürlich besprechen sowas auch, wenn sie es nur einmal gehört haben, dann kennen sie auf einmal alles davon, aber ja, das ist schon auffallend, dass das bei den Kindern so tief drinnen ist. Auch zum Beispiel, das fand ich auch ganz spannend, diese Reels-Musik, die da bei Reels immer dazu läuft. Also die Kinder summen diese Musik, also die singen das auch so vor sich hin. Und da fragst du dich auch, ja, wo haben sie das her? Das ist jetzt auch nichts meistens, was im Radio läuft oder so, sondern das ist was du als Hintergrundmusik eigentlich permanent mitbekommst. Also meine Vorstellung, mein Bild ist dann einfach so, okay, das sind dann einfach vielleicht...
Das ist wie Radio früher.
Ja, genau. Einfach das im Hintergrund läuft permanent immer wieder so ein paar Sekunden von dieser Musik und das nehmen Kinder dann natürlich auf.
Ja. Krass. Und was auch interessant ist, Eltern nicht erreichbar für das Thema. Sozusagen, es gibt kaum Interesse seitens der Elternschaft. Dieser Podcast, die Antithese dazu ist, von zwei Eltern, die sich hinsetzen müssen.
Ja, weil das ist natürlich, es hat immer auch ganz viel mit schlechtem Gewissen zu tun. Also das ist, gerade wenn dir, also man weiß es ja selber, oder? Als Eltern, wenn jetzt eine Lehrkraft oder eben auch KindergartenpädagogInnen auf dich zukommen und sagen, du, mir ist bei deinem Kind das aufgefallen, dann bist du ja als Elternteil...
In seiner Bringschuld, ja.
Ja, voll. Und dann denkst du so, und oft dreht sich das in so einer Abwehrhaltung.
Was soll ich jetzt noch alles machen?
Ja, genau. Das ist, jetzt muss ich mich auch noch damit beschäftigen.
Oder es gibt einfach wirklich auch die Eltern, wo einfach die Ressourcen nicht da sind, dass sie sich damit beschäftigen. Eben. Muss man auch immer sehen. Also die, wo es einfach nicht geht. Wo es einfach nicht geht. Als jemand, der alleinerziehend ist, einen Job hat, vielleicht zwei Kinder und schauen muss, wie das funktioniert. Wie soll das gehen? Wie? Ja, also gibt sicher auch sozusagen die Realitäten, wo es einfach nicht anders möglich ist.
Natürlich.
Wo ich sage, ich bin deshalb nicht erreichbar, weil ich einfach nicht mehr kann.
Ja.
Ganz banal. Wir haben jetzt noch zwei so grobe Themen, EdTech und Medienpädagogik in der Ausbildung. Ich glaube, das EdTech-Thema ist recht spannend, weil du da so jetzt auch starken Fokus in deiner Arbeit hinlegst.
Ja,
was
genau
ist das Thema EdTech? Warum ist sozusagen EdTech jetzt so relevant?
Ja, das ist natürlich auch spannend. Also ich komme ja auch aus diesem EdTech-Bereich. Also ich habe 4 Jahre lang dieses EdTech-Ökosystem in Österreich aufgebaut. Also Unternehmen, die mithilfe von Technologie Bildung vermitteln wollen. Und was mir schon in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist und was jetzt ganz massiv ist, dass Kinder, Kleinkinder, 0- bis 6-Jährige, die sind jetzt kein Nischenmarkt mehr. Im EdTech-Bereich. Also das ist jetzt wirklich, das ist so der Wachstumsmotor. Das ist also EdTech für Preschool und auch Infants teilweise, das ist so richtig der Markt, der boomt jetzt. Also da werden ganz viele Produkte entwickelt für diese Kinder, für diese Altersgruppe.
Die Vermutung ist, weil da noch nicht so, das ist noch so eine Art weißer Flecken auf der Landkarte, da gibt es noch wenig, oder?
Ja, wobei eigentlich, ich meine, es gibt ja genug Serien, es gibt ja auch durch das Streaming-Angebote, es gäbe ja eigentlich viel, aber die EdTech-Branche sieht halt zum Beispiel auch, also das ist so ein bisschen der Treiber, es gibt steigende Erwerbstätigkeit, es gibt immer mehr Doppelverdienerhaushalte, es gibt Betreuungslücken, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Kinderbetreuung, wie viel sind meine Kinder in Betreuung, was ist da möglich, was habe ich an Betreuungszeit zur Verfügung.
Gibt es da Lücken, also gibt es Gaps, die ich einfach nicht überbrücken kann als Eltern und trotzdem gezwungen bin zu arbeiten und wo mein Kind faktisch allein ist.
Und das sieht der EdTech-Markt. Und als EdTech sagst du dann natürlich, es ist eher ein Bildungsangebot. Und wenn du das dann natürlich bekommst als Eltern und du weißt, das ist eher ein Bildungsangebot, dann passt das ja eh.
Also dann es ist sozusagen Screentime kind ohne schlechtes Gewissen.
Ja, genau. Ja. Wobei es halt da wirklich, das muss man einfach sagen, es gibt wirklich wahnsinnig gute EdTech-Angebote, auch für wirklich kleine Kinder. Also wir sind jetzt bei, ich bin bei ab 3. Sag ich jetzt mal.
Also kleine Kinder.
drei, das ist genau da. Also es gibt gute Angebote. Aber auch da ist wieder der Punkt, aber auch da begleitet. Auch da sollst du eigentlich daneben sitzen und das mit deinem Kind machen. Und es gibt auch sehr viel, es gibt auch sehr problematische Angebote, die als EdTech verkauft werden.
Du hast zwei Philosophien unterschieden. Die eine ist forschungsbasierte, wie die Khan Academy for Kids.
Ja, genau. Also
kostenloses, werbefreies Angebot, Stanford-Kooperation.
Ja.
Keine Belohnungsschleifen, keine For-You-Themen, keine süchtig machenden Algorithmen.
Ja.
Und dann gibt es das Gegenmodell dazu, die aggressive Monetarisierung in Form von ABC-Maus.
Ja, wo du dann halt schon als Kind merkst, so, ich mache das jetzt und dann stoße ich an einen Punkt, hier ist jetzt eine Paywall, hier müsste man jetzt dann zahlen.
Ab hier dann mit Kreditkarte dann, weiter.
Ja, genau.
Das ist wie sozusagen in jedem Zoo mittlerweile dieser Welt, in jeder Freizeitpark die Eintrittskarte, die dann aber dazu führt, dass ich dann weitere Upselling. Bei uns nennt man sowas Upselling.
Ah,
also in meiner Branche heißt sowas Upselling. Ich habe sozusagen einen Funnel. Das ist so eine Art Korridor, den ich als Kundin durchlaufe. Und in diesem Funnel gibt es verschiedene Methoden, wie ich dir einfach noch mehr Zeug verkaufen kann, dass du eigentlich bereit warst zu bezahlen im ersten Schritt. Das nennt man Upselling. Und das ist genau das, was auch in diesem Zusammenhang passiert und ist was keinesfalls förderlich ist, um zu lernen, sondern wieder nur, um Geld zu verdienen. Da ist es sehr förderlich dafür und diese Mechanismen funktionieren sehr gut, weil wenn ich mal emotional investiert bin in einen Ablauf, in ein Angebot, dann ist es deutlich schwerer, diesen Verlust in Kauf zu nehmen, als das Geld zu bezahlen, um sozusagen diesen Verlust zu vermeiden. Und das sind so ganz, ganz fiese Mechanismen, die ich selbst als Erwachsener sehr, sehr schwer willentlich überwinden kann. Und als Kind ist es mir eigentlich unmöglich. Das muss man fairerweise sagen.
Ja, sicher.
Und es ist eigentlich moralisch verwerflich, sowas zu tun.
Ja.
Kindern solche Mechanismen auszusetzen.
Ja, ist es. Muss man auch so sagen.
Ja. Es war jetzt schon eine sehr lange Folge. Es war mega gut vorbereitet. Ich glaube, interessant wird sein, was können wir mitnehmen aus dem Thema. Ich nehme jetzt mit, all diese Sachen liegen an dem, dass es eine Dosis für alles gibt. Die Dosis macht da auch, ab wann es das Gift wird.
Ja.
Und das Zweite ist, wenn ich meinen Kindern in dieser Zeit Medieninhalte erlaube, dann idealerweise begleitet und gemeinsam.
Ja, das wäre der Idealfall, aber...
Ja, wie realistisch das ist, ist einmal dahingestellt. Aber wir nehmen auch mit, es gibt in der Qualität des Angebots deutliche Unterschiede, was die Absicht der Betreiber oder derer, die es erstellt haben, angeht. Da geht es auch um die Medienkompetenz der Eltern zu entscheiden, ist es jetzt ein Angebot, wo ich sage, da steht das Lernen meines Kindes im Vordergrund oder ist es ein Angebot, wo ich sage, da steht der Geldbeutel der Betreiber im Vordergrund. Das zu unterscheiden lernen ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, die man Eltern an die Hand geben kann.
Ja.
Und ja, wenn Medien eben gemeinsam.
Ja.
Genau. Ich glaube, das können wir mal so mitnehmen. Aber ich habe das Gefühl, auch in diesem Thema, es ist jetzt nicht erschöpft, würde ich behaupten, was wir da diskutiert haben.
Niemals.
Also ich glaube, der nächste logische Schritt wäre, sich aus entwicklungspsychologischer Perspektive da Expertinnenrat einzuholen.
Ja, absolut. Also es ist natürlich gerade diese Altersgruppe, das ist die, wie bereitet man die dann jetzt eigentlich vor, auf alles, was danach kommt. Das, was wir halt jetzt die ganze Zeit diskutieren, dieses Social-Media-Verbot, die Nutzung, die, ja. Ja,
interessanter Punkt eigentlich. Wir bereiten jetzt schon Kinder mechanisch drauf vor, sozusagen dann in einer Realität umzugehen, also groß zu werden, die wir vielleicht für die jetzt verbieten.
Ja, na, aber wirklich. Also da ist es irgendwie noch so, ja gut, da ein bisschen Bildschirmzeit, ein bisschen schauen, passt schon. Und dann sage ich, so, aber jetzt.
Jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist Ernst des Lebens, Schule und so. Ja,
genau. Ja,
ich glaube sozusagen, was mir auch immer wieder vorkommt, ist, dass die ökonomischen Widersprüche, die wir den ganzen Tag im Alltag mittlerweile gelernt haben zu akzeptieren, in einer medialen Realität für Kinder knallhart offengelegt werden. Und im Prinzip da die Verhandlung dessen, was ich als akzeptabel empfinde und moralisch vertretbar, jedes Mal wieder neu aufs Tableau kommt und ich jedes Mal wieder neu über nachdenken muss.
Ja.
Ist es was ich tun kann? Ist es was ich bereit bin mitzugehen oder eben nicht? Dann sage ich jetzt mal danke.
Danke dir.
Für deine Vorbereitung, fürs spannende Gespräch.
Ja.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
Bis dahin.